Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich heute hier die Gelegenheit habe, zum einen etwas zur bipolaren Störung allgemein und dann zu unserer Forschung auch noch zu erzählen. Ich habe diesen Titel nach einem Zitat aus Egmont von Goethe gewählt. In Egmont sagt Glärchen zu ihrer Mutter, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und ich denke, wir alle kennen diesen Gefühlszustand. Wir alle kennen Tage, in denen es uns einfach nicht so gut geht. In denen sind wir schlecht gelaunt, wir sind vielleicht auch ein bisschen traurig und einfach, die Welt ist nicht so in Ordnung. Dann kann es aber ganz schnell auch wieder dahingegen wechseln, dass wir uns richtig gut fühlen. Wir finden, dass wir toll aussehen. Es ist einfach ein schöner Tag. Und das kann manchmal auch ganz grundlos sein. Mir selber ging es zum Beispiel am Montag so. Ich habe morgens von einem beruflichen Erfolg erfahren. Ich war gut drauf. Der Tag war schön. Bin dann auch mit froher Erwartung nachmittags zu einem Gespräch gefahren. Und irgendwie verlief das Gespräch nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Es war nichts Schlimmes, aber es war einfach nicht so, wie ich dachte. Und auf einmal ist meine Stimmung gekippt. Als ich abends nach Hause kam, habe ich gemerkt, dass ich schlecht gelaunt war. Ich war auch ein bisschen traurig. Ich war ziemlich schnell angenervt. Und das alles auch so ein bisschen grundlos. Und ich denke, das kennen wir alle. Aber dann gibt es Menschen, die kennen diese Gefühlsschwankungen in einem ganzen Extrem. Und da ist es so, dass die Menschen darunter leiden. Und in dem Fall ist es auch eine Erkrankung, die wir die bipolare Störung nennen. Manche von Ihnen kennen die bipolare Störung vielleicht noch als manisch-depressive Erkrankung. Das wurde früher so genannt, um eben diese verschiedenen Gemütslagen, einmal die Depression und dann die Manie an sich zu beschreiben. Man hat den Begriff inzwischen geändert zu bipolarer Störung. Zum einen, weil man weiß, dass es nicht nur die Phasen der Manie und der Depression gibt, sondern es gibt auch Mischphasen dazwischen. Und ich denke, man hat auch versucht, von diesem Stigma, dass so eine Depression oder Manie doch mit sich bringt, ein bisschen wegzukommen und einfach diese Polarität, diese zwei Seiten der Erkrankung zu beschreiben. Was genau ist jetzt diese Depression, von der ich geredet habe? Unter einer Depression können sich wahrscheinlich noch viele von Ihnen was vorstellen. Patienten mit einer Depression zeigen sehr wenig Aktivität. Sie verbringen häufig den ganzen Tag im Bett oder irgendwie zu Hause. Sie sind antriebslos, haben eine Wertlosigkeit, verspüren eine Wertlosigkeit. Das kommt oft auch mit Schuldgefühlen oder einer Angst. Und teilweise kommt es dann auch tatsächlich zur Suizidalität, dass diese Menschen nicht mehr leben wollen. Und das Problem der Suizidalität ist bei der bipolaren Störung besonders hoch. Denn bei einer unipolaren, einer normalen Depression ist es jetzt so, ich hatte ja gesagt, die Menschen zeigen Antriebslosigkeit und weniger Aktivität. Und wenn diese Menschen keinen Lebenswillen mehr verspüren, dann ist es doch glücklicherweise so, dass diese Antriebslosigkeit und die Aktivität sie davon abhält, den Selbstmord zu begehen. Bei einer bipolaren Störung, wie ich ja schon erwähnt hatte, gibt es aber diese beiden Phasen. Und leider erleben wir das bei Patienten mit einer bipolaren Störung häufig, dass sie noch dieses Gefühl von nicht mehr leben wollen haben und schon genug Antrieb haben, den Selbstmord dann wirklich zu versuchen und zu begehen. Wie erwähnt, die andere Phase in der bipolaren Störung ist nämlich die Manie, die eigentlich genau das Gegenteil von einer Depression ist. In der Manie zeigen die Patienten eine überhöhte Aktivität, die Stimmung ist oft gereizt, sie sind unruhig, sie sind sehr impulsiv und wollen ständig was erleben. Das klingt ja jetzt alles erstmal noch gar nicht so schlimm und ich denke, es ist gar nicht so klar, dass damit auch ein Leidensdruck entsteht. Aber ich will mal ein paar Beispiele, die so oder in ähnlicher Form Patienten passiert sind, erzählen. Es gibt zum einen den Patienten, der in einer manischen Phase dachte, dass alle seine Dinge, die ihm irgendwie mal lieb gewonnen waren, keinen Wert mehr für ihn hätten und er hat fast sein ganzes Hab und Gut verschenkt. Als er dann aus der Manie wieder rausgekommen ist, hat er das natürlich bitterlich bereut. Ein anderer Patient dachte in der Manie, dass es eine gute Idee wäre, sich im besten Hotel der Stadt in die Suite einzumieten. Und als er dann nach ein paar Wochen aus seiner Manie wieder rausgekommen ist, war er natürlich gegenüber dem Hotel verschuldet. Und weil solche Dinge häufiger vorgekommen sind, ist dieser Patient hochverschuldet. Eine andere Patientin hat ihre schulpflichtigen Kinder während der Schulzeit in einer Nacht- und Nebelaktion ins Auto gepackt, ist mit ihnen nach Spanien gefahren, um dort Urlaub zu verbringen. Dass das natürlich sehr negativ negative Auswirkungen auf die Familie und auch auf Beziehungen haben kann, wenn jemand in der Partnerschaft sehr impulsiv ist, ist klar. Und als letztes Beispiel wollte ich Ihnen noch aus der Arbeitswelt erzählen, wie eine Patientin in der Nacht vor einem wichtigen Kundengespräch die ganze Arbeitsstelle umdekoriert hat und dachte, es wäre eine gute Idee, dort alles zu verstellen, neue Möbel hinzubringen. Diese Patientin hatte dann erstmal Arbeitsverbot auf ihrer Arbeitsstelle. Also es wird deutlich, dass diese Patienten einen ziemlichen Leidensdruck auch haben können mit ihrer Erkrankung. Und wie bereits erwähnt, bei Patienten mit einer bipolaren Störung wechseln sich diese Phasen ab. Also sie haben sowohl die Phasen der Manie als auch der Depression. In der Regel geschieht dieser Wechsel über mehrere Monate, also eine Phase dauert mehrere Monate oder gar Jahre. Das kann aber auch anders sein. Es gibt Patienten, bei denen geschieht dieser Wechsel so im zwei, drei wöchentliche Abwechslung. Aber es gibt sogar Fälle in der Literatur berichtet, in denen dieser Wechsel in 24 Stunden geschieht. Also es gibt zum Beispiel einen Patientenbericht. Dieser Patient war 24 Stunden manisch und dann wieder 24 Stunden depressiv, wieder 24 Stunden manisch und so weiter. Wie genau ist denn jetzt dieser Wechsel? Ich hatte auch schon gesagt, es gibt auch so Mischphasen. Und wenn wir uns jetzt mal hier in der Mitte vorstellen, das ist so die Baseline. Also das ist so der normale Gemütszustand. Und nach oben hin geht's dann zur Manie. Es gibt noch die Hypomanie, das ist eine mildere Form der Manie. Und nach unten ist es dann die Depression oder ganz unten eine schwere Depression. Gesunde Menschen, wie ich ja erwähnt habe, halten sich so in dieser Baseline auf. Aber wie gesagt, es gibt mal gute und mal schlechte Tage. Bei einem Patienten mit einer bipolaren Störung würde das jetzt so aussehen. Also es gibt zum einen die Phase der absoluten Manie. Dann in dem Fall geht es jetzt ein bisschen runter. Dazwischen gibt es vielleicht auch, hier so eine Mischphase, aber dann geht's runter in die Depression. Das ist jetzt das klassische Beispiel von einem Patienten, der eine bipolare Störung 1 hat. Man redet aber auch von einer bipolaren Störung 2. Da ist es so, dass diese Patienten zwar die starke Depression zeigen, aber die Manie ist nicht so stark ausgeprägt. Also da geht's dann nach der Depression eher in so eine Hypomanie, also eine leichtere manische Phase. Wie viele sind eigentlich von dieser Erkrankung betroffen? Und diese Abbildung ist genau so, wie es ist. Also unter diesen Personen sind diejenigen, die in blau markiert sind, während die betroffen sind. In Zahlen sind das 1,5 bis 5% der Bevölkerung. In Deutschland 1 bis 4 Millionen Menschen. Ich habe gehört, dass heute auf dieser Veranstaltung so 400 Menschen sind. Das würde also bedeuten, dass wir so statistisch gesehen in etwa 10 Betroffene unter uns haben. Diese Zahlen sind, finde ich, immer noch relativ schwer zu begreifen. Deshalb dachte ich, ich guck mal in der Literatur, wie eigentlich die betroffenen Zahlen bei anderen Erkrankungen sind, dass man so ein bisschen Vergleich kriegt. Und hier ist jetzt aufgetragen, hier unten einmal die Lebenszeitprävalenz in Prozent. Also wie viel Prozent der Bevölkerung werden in ihrem Leben mit der folgenden Diagnose, also kriegen in ihrem Leben folgende Diagnose. Da sehen wir zunächst Rheuma, dann Brustkrebs, Diabetes, dann alle psychiatrischen Erkrankungen zusammengefasst, dann die aktiven Störungen, unter die auch die bipolare Störung zählt. Da zählt aber auch noch Depression und Schizophrenie zu. Und ganz unten der Balken ist dann die bipolare Störung. Und das finde ich sehr erstaunlich. Denn wenn ich überlege, wen ich in meinem Freundes- und Familienkreis so kenne mit Rheuma und wen mit einer bipolaren Störung, dann wundert mich, dass die Balken doch fast gleich groß sind auf der Abbildung. Und noch deutlicher wird es mir eigentlich, wenn ich mir angucke, dass Diabetes nur leicht einen gleich größeren Balken hat als die Patienten, die eine psychiatrische Erkrankung haben. Und ich denke, da wird deutlich, dass psychiatrische Erkrankungen und auch die bipolare Störung doch deutlich stigmatisiert sind. Und während viele offen darüber reden, dass sie zum Beispiel Insulin spritzen müssen oder auf die Ernährung achten, weil sie Diabetes haben, fällt sehr vielen schwer, offen zu sagen, dass sie eine psychiatrische Erkrankung haben. Und da, denke ich, müssen wir was ändern, denn auch psychiatrische Erkrankungen sind Erkrankungen wie jede andere. Wer ist denn jetzt eigentlich von der bipolaren Störung betroffen? Ist das eine Erkrankung, die sich eher in der Kindheit oder eher im Alter zeigt? Wie ist das bei Männern und Frauen? Frauen sind ja vielleicht empfindlicher, sind die dann eher betroffen? Aber nein, es ist nicht so. Frauen und Männer sind gleich betroffen von der bipolaren Störung. Und das Erkrankungsalter, das durchschnittliche, liegt bei 25 Jahren. Also der Zeitpunkt, zu dem jemand zum ersten Mal in die Psychiatrie eingeliefert wird oder zum ersten Mal zum Arzt geht, das ist das junge Erwachsenenalter, 25 Jahre. Was sind jetzt die Ursachen einer bipolaren Störung? Und wie bei den meisten psychiatrischen Erkrankungen gibt es für die bipolare Störung nicht eine einzige Ursache. Es gibt verschiedene Ursachen, die dazu beitragen, dass sie das Risiko erhöhen, an dieser Erkrankung zu erkranken. Ein Faktor ist ganz klar natürlich die Umwelt. Und Stress spielt eine wichtige Rolle, besonders Stress in der Kindheit. Und so hat die Forschung zum Beispiel herausgefunden, dass wenn ein Kind einen seiner Elternteile verliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind an bipolarer Störung erkrankt, erhöht. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Gene. Wenn ein Familienmitglied an bipolarer Störung erkrankt ist, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber an bipolarer Störung erkrankt, erhöht. Und wie man hier auf dem Foto sieht, eineiige Zwillinge haben ein deutlich höheres Risiko zu erkranken, wenn der andere Zwilling erkrankt ist. Das Gehirn spielt natürlich auch eine wichtige Rolle und so wurde schon gezeigt, dass bestimmte Strukturen im Gehirn das Risiko erhöhen, an bipolarer Störung zu erkranken oder verschiedene Botenstoffe, wie zum Beispiel Dopamin, anders reguliert sind in Patienten mit dieser Erkrankung. Aber wie ich bereits gesagt habe, es gibt nicht eine Ursache, sondern diese drei Faktoren spielen miteinander eine Rolle und es ist wahrscheinlich auch so, ich meine, alle können sich denken, dass nicht, wenn ein Elternteil verstirbt, das Kind automatisch eine bipolare Störung kriegt, aber vielleicht, wenn bestimmte Gene dazu beitragen, das Risiko schon erhöht ist und die Gehirnstruktur auch noch in einer bestimmten Weise ist und dann ein Elternteil verstirbt, dass es dann zum späteren Ausbruch der Erkrankung kommt. Genauso beeinflussen diese Faktoren sich aber auch gegenseitig. Wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass die Umwelt einen großen Einfluss auf unsere Gene haben kann. Und unsere Gene können natürlich auch die Struktur unseres Gehirns beeinflussen. Wenn man jetzt an dieser Erkrankung erkrankt ist, was kann man denn dagegen tun? Dazu muss man sagen, wenn jemand die Diagnose bipolare Störung erhält, dann bedeutet das in den allermeisten Fällen, dass er diese Erkrankung sein Leben lang haben wird. Aber es gibt sehr häufig Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun, um ein einigermaßen normales Leben zu führen. In den meisten Fällen ist das eine Kombination aus Psychotherapie und Medikation. Was passiert in der Psychotherapie? In der Psychotherapie der bipolaren Störung ist eine Aufklärung, die sogenannte Psychoedukation, ganz wesentlich. Das heißt, die Patienten erfahren, was ist meine Krankheit eigentlich, was bedeutet das für mich, was sind die Auslöser meiner Phasen, warum muss ich Medikamente nehmen, wann muss ich die nehmen und so weiter. Dann geht es in der Psychotherapie auch darum, Strategien zu lernen. Wie ich gerade gesagt habe, Stress ist ein wichtiger Faktor, die bipolare Störung auszulösen, aber auch die einzelnen Phasen, wenn man die Erkrankung schon hat. Und da lernen die Patienten eben zum Beispiel mit Stress umzugehen, Strategien, in denen sie Stress vermeiden können. Wenn sich aber der Stress nicht vermeiden lässt und es sich wirklich eine neue Phase anbahnt, dann ist es auch ganz gut für die Patienten zu wissen, es gibt einen Notfallplan. Die Patienten erarbeiten sich dann mit ihrem Therapeuten so ein Blatt, auf dem steht, wenn ich in eine Depression oder Manie rutsche, dann rufe ich meinen Therapeuten an, dann gehe ich in die und die Klinik, dann weiß ich, die Kinder sind versorgt durch Großeltern oder den Freund. Um den Hund kümmert sich der und der. Das ist oft eine sehr große Hilfe für die Patienten zu wissen, dass selbst wenn mal wieder etwas passiert, dann gibt's diesen Plan und auch dann wird für sie gesorgt. Was auch sehr hilfreich sein kann, um zu verstehen, was denn diese Phasen auslöst und wie es dazu kommt, ist, wenn die Patienten ein Stimmungstagebuch führen. Und so ein Stimmungstagebuch habe ich Ihnen mal mitgebracht. Das ist ein Patient, der jetzt hier monatlich aufzeichnet, wie es ihm geht. Und es ist wieder wie, so ähnlich wie bei der Kurve vorhin. Also wir haben hier in der Mitte so die normale Stimmung. Und wenn es ihm besonders also wenn er in die Manie, wenn er euphorisch, wenn er besonders aktiv ist, dann geht es eben nach oben und nach unten, wenn er sich schlecht fühlt, wenn es in die Depression geht. Und bei dem Patienten sieht man sehr deutlich, wie die äußeren Umstände auch die Phasen beeinflussen. Also wir sehen, hier schreibt er, dass seine Frau einen Krebsverdacht, es gibt einen Krebsverdacht bei seiner Frau. Also geht die Stimmung natürlich direkt nach unten. Dann nach einer Weile ist dieser Verdacht nicht bestätigt, die Frau hat keinen Krebs, es geht wieder besser. Und dann so gegen Ende des Jahres, hier schreibt er hat Außendienst, viele Nächte im Hotel. Und da spielt er auf eine Sache an, die auch eine ganz große Rolle bei der Erkrankung spielt, nämlich Schlaf. Ein guter Schlafrhythmus hilft, den Ausbruch der Phasen zu verhindern. Und in dem Fall bei dem Patienten ist es so, er hat Außendienst, ist im Hotel, sein Schlaf ist nicht so, wie er gewohnt ist und er geht hoch in die Manie. Und das steigert sich. Hier steht dann, Es gibt massive Konflikte um Weihnachten und dann fällt es enorm ab. Er fällt in die Depression und geht dann auch zum Arzt und muss behandelt werden. Und wenn man so ein Tagebuch dann mit dem Therapeuten auswertet, dann fällt eben auf, wie Stress und zum Beispiel jetzt in dem Fall der Schlafrhythmus eine Rolle spielen und man kann dann erarbeiten, wie man das vielleicht verhindern kann. Also vielleicht hat er die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber zu reden, dass er weniger Außendienst machen muss. Ich hatte natürlich auch erwähnt, dass eine Kombination aus Psychotherapie und Medikation wichtig ist. Medikation bei der bipolaren Störung ist neben Antidepressiva oder Antiepileptika, das sind Medikamente, die bei Patienten mit einer Epilepsie eingesetzt werden, die aber auch Patienten mit einer bipolaren Störung helfen. Aber das Mittel der Wahl bei der bipolaren Störung, das sehr häufig eingesetzt wird, um eben diese Stimmungsschwankungen, dass es in die Extreme geht, zu verhindern, das ist das Lithium. Lithium wurde vor über 60 Jahren von einem australischen Wissenschaftler mit dem Namen John Cade erfunden. John Cade hat die Wirkung von Lithium auch eher zufällig entdeckt. Er hat aufgrund von einer ganz anderen Annahme das Lithium an seine Versuchstiere gegeben und hat gemerkt, dass die auf einmal ganz ruhig wurden. Und so dachte er, da könnte was hinterstecken, hat das dann weiter untersucht und über die Jahre hat man dann gemerkt, dass Lithium ein sehr gutes Medikament für die bipolare Störung ist, das auch, wie gesagt, heute noch häufig eingesetzt wird. Ich denke, ich kann hier nicht über Psychopharmaka reden, ohne die Nebenwirkungen zu erwähnen, denn in den meisten Köpfen kommt wahrscheinlich direkt bei der Erwähnung Psychopharmaka direkt der Gedanke Nebenwirkungen. Da haben Sie auch recht. Ich muss dazu sagen, dass es sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten einiges getan hat und die Psychopharmaka nicht mehr so schlimme Nebenwirkungen haben, wie sie es mal hatten. Dennoch sind die Psychopharmaka von Nebenwirkungen begleitet. Auch das Lithium erfordert, dass zum Beispiel das Blut, die Schilddrüsenwerte ständig untersucht werden. Lithium kann unter Umständen zu einer starken Gewichtszunahme führen. Teilweise ist die Gedächtnisleistung beeinträchtigt. Aber man muss bedenken, dass die Einnahme des Lithiums die Lebensqualität der Patienten teilweise so sehr erhöht, dass man mit den Nebenwirkungen einfach leben muss. Dennoch wäre es natürlich schön, wenn wir weiter Medikamente finden würden, die die Nebenwirkungen reduzieren. Und deshalb ist unsere Forschung so wichtig. Wir machen Forschung natürlich am Patienten. Also wir wollen verstehen, was passiert im Gehirn von dem Patienten. Und deshalb untersuchen wir die Gehirne auf verschiedene Arten. Ich habe hier mal ein paar Beispiele, wie wir uns das Gehirn angucken können. Das ist zum Beispiel einmal im MRT, was viele vielleicht als Kernspinnen kennen, wo wir die Struktur des Gehirns anschauen können oder auch anschauen können, welche Regionen bei dem Durchführen einer bestimmten Aufgabe aktiv sind. Ein ähnlich aussehender Apparat ist das PET, in dem wir dann nochmal gewisse Botenstoffe im Gehirn uns angucken können. Positronen-Emissionstomographie oder EEG, wo wir uns die elektrischen Signale im Gehirn, also kriegt man so eine Kappe auf und da kann man dann die elektrischen Signale messen. Weitere wichtige Forschung mit den Patienten ist, dass wir das Blut untersuchen oder den Speichel. Und im Blut und Speichel können wir bestimmte Botenstoffe messen. Wir können zum Beispiel Hormone untersuchen. Aber in den letzten Jahrzehnten ist auch die genetische Forschung sehr wichtig geworden. Also wir können anhand von diesem Gewebe uns die Gene angucken. Und da wurde zu der bipolaren Störung sehr viel gefunden. Aber man muss sagen, bei der bipolaren Störung ist das jetzt nicht so, dass wir an einem bestimmten Gen sehen können, ob dieser Patient eine bipolare Störung hat oder nicht. Wir wissen nur, es gibt sogenannte Risikogene. Also wenn bestimmte Gene eine bestimmte Form haben, ist das Risiko erhöht, dass man das hat, aber das auch nicht nur bei einem, sondern aus einer Kombination von verschiedenen Genen. Diese Untersuchungen vom Gehirn und vom Gewebe können wir dann kombinieren mit Fragebögen, wo wir den Patienten fragen, zum Beispiel zu seiner Kindheit, wie stressig die Kindheit war oder wie stressvoll die Lebenssituation im Moment gerade ist. Man kann den Patienten verschiedene Aufgaben durchführen lassen, also zum Beispiel Kognitions-Gedächtnisaufgaben, oder man kann den Patienten auch bestimmte Situationen vorspielen und dann fragen, wie der Patient sich da verhalten würde oder wie er diese Situation einschätzt. Und man kann natürlich im Gespräch mit dem Arzt Sachen erfragen, die man zum Beispiel beim Fragebogen auch erfragen kann, oder dass der Arzt dann auch wirklich nochmal eine genauere Diagnose erstellt, was der Patient, in welcher Phase er sich gerade befindet und so weiter. Mit der Phase spreche ich auch schon eine von den Schwierigkeiten an, die uns die Forschung am Patienten so bietet. Wie ich ja vorhin gezeigt hatte, es gibt diesen Verlauf der Erkrankung, und wie Sie sich denken können, ist es jetzt natürlich ein sehr großer Unterschied, ob ich den Patienten zu diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt untersuche. Also es ist wichtig, auch die Phase zu erfassen oder idealerweise sogar längerfristige Studien zu machen, Langzeitstudien. Eine andere Schwierigkeit bei der Arbeit mit Patienten oder Menschen allgemein, haben Sie vielleicht diejenigen, die schon im Raum der Illusionen waren, gesehen. Es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Perspektive und die Wahrnehmung an. Und wenn ich jetzt alle Sie hier im Raum fragen würde, beschreiben Sie mir mal bitte dieses Bild, dann würde ich wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten kriegen. Manche von Ihnen würden sagen, na ja, das ist eine junge Frau, die hat schwarze Haare, hat hier so eine Feder im Gesicht, so ein Halsband an. Und andere würden sagen, das ist eine alte Frau, die hat hier ein langes Kinn, eine Warze auf der Nase und ein Kopftuch auf. Und das müssen wir bei der Arbeit mit den Patienten beachten, dass teilweise Situationen von dem einen Patienten als sehr stressvoll zum Beispiel beschrieben werden, während ein anderer genau die gleiche Situation als gar nicht stressvoll betrachtet. Das Gleiche gilt natürlich auch bei bestimmten Fragen, die dem Patienten vielleicht peinlich sind und sie nicht die Wahrheit sagen oder bei der Einnahme von Medikamenten nicht zugeben wollen, dass die Medikamente nicht richtig eingenommen wurden. Und ein ganz wichtiger Punkt bei der Forschung mit den Patienten ist natürlich auch die Ethik. Wir können den Patienten nicht einfach irgendwelche Medikamente, die noch nicht getestet sind, geben. Oder wir haben natürlich auch immer einen großen Einfluss auf unsere Forschungsergebnisse, wenn die Patienten Medikamente nehmen. Also die Medikamente haben ja auch Einflüsse. Und wir können natürlich nicht unseren Patienten, für die Medikamente sozusagen lebensnotwendig sind, sagen, bitte hör doch mal für meine Forschung auf, für das nächste halbe Jahr keine Medikamente zu nehmen. Und deshalb müssen wir auch alternative Forschungsmethoden nutzen. Das ist zum einen die Zellkultur, wie wir ja gerade schon gehört haben. Also wir können an bestimmten Zellen, auch Gehirnzellen, zum Beispiel Medikamente testen und so weiter. Aber wir sind leider noch nicht so weit, dass wir mit den Zellen ein ganzes komplexes Gehirn